Deutschlandfunk. Tag für Tag. Mit Monika Dittrich. Guten Morgen. Paula White ist eine amerikanische Fernsehpredigerin und die geistliche Beraterin von US-Präsident Donald Trump. Jetzt hat sie sogar eine offizielle Position im Weißen Haus. Doch die Frau ist selbst unter Evangelikalen umstritten. Dazu gleich mehr. Außerdem hören Sie in dieser Sendung eine Reportage aus dem sogenannten Bible Belt in den USA, dem Bibelgürtel, wo Religion im Alltag wichtig ist und man mit Jesus Hotdogs essen kann. Und unser Indien-Korrespondent berichtet aus einem Hindu-Tempel, wo eine menstruierende Göttin verehrt wird. Das sind jetzt die Themen bei Tag für Tag und damit herzlich willkommen zu den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Evangelikale Christen in den USA sind konservativ bis bibelfundamentalistisch und sie stützen US-Präsident Donald Trump wie keine andere religiöse Gruppe. Mehr als 80% der weißen Evangelikalen stimmten bei der letzten Präsidentschaftswahl für Trump. Und diese Zustimmung dürfte sich der US-Präsident auch für die kommende Wahl im November wünschen. Um seine evangelikalen Wähler zu mobilisieren, hat er sich Verstärkung ins Weiße Haus geholt. Paula White, eine umstrittene, aber einflussreiche evangelikale Fernsehpredigerin, die er schon länger als spirituelle Beraterin bezeichnet. Nun hat sie eine offizielle Position im Weißen Haus. Katja Ridderbusch stellt sie vor.
Wherever I go, God rules. When I walk on White House grounds, God walks on White House grounds.
Wohin auch immer sie gehe, da habe Gott das Sagen. Und wenn sie im Weißen Haus sei, dann sei Gott ebenfalls da. Energisch fegt die Predigerin mit platinblonder Bobfrisur und signalrotem Hosenanzug über die Kirchenbühne. Demut ist nicht ihre Sache. Etwa, wenn sie das Weiße Haus zu einem heiligen Ort erklärt. Paula White ist die spirituelle Beraterin von Präsident Donald Trump. Sie betete für ihn bei seiner Amtseinführung 2017. Seit kurzem steht sie auch offiziell im Dienst der US-Regierung. Sie leitet die Faith and Opportunity-Initiative. Ihre Aufgabe, die Interessen von Kirchenvertretern zu unterstützen und evangelikale Anhänger zu mobilisieren. Wie zum Beispiel bei einer Wahlkampfveranstaltung der Graswurzelbewegung Evangelikale für Trump im Januar in Miami. Tatsächlich sind Evangelikale die treueste Wählerbasis des amtierenden Präsidenten. Mehr als 80% der weißen evangelikalen Christen stimmten bei den Wahlen 2016 für Trump. Und Umfragen zufolge dürften die Ergebnisse bei den Wahlen im November ähnlich hoch ausfallen. David Gushee ist evangelischer Theologe und Ethikprofessor an der liberalen Mercer University in Georgia.
And so it is a perfect match. What they both have in common is glamour and glitz.
Donald Trump und Paula White passten perfekt zusammen, sagt er. Beide liebten den Glamour, den Pomp, das Scheinwerferlicht.
Trump is an intellectually undisciplined person who doesn't know a good idea from a bad one.
Trump sei ein intellektuell undisziplinierter Mensch, der eine gute Idee nicht von einer schlechten unterscheiden könne, Verschwörungstheorien nicht von Fakten. Und Paula White sei eine intellektuell undisziplinierte Kirchenführerin, die sich nicht ernsthaft einer erkennbaren christlichen Theologie zuordnen lasse. Wer ist Paula White? Die 53-jährige Predigerin stammt aus dem US-Bundesstaat Mississippi. Ihr Vater nahm sich das Leben, als sie 5 war. Die Mutter suchte Trost im Alkohol. Als Teenager wurde White schwanger, bekam einen Sohn. Mittlerweile ist sie 2-mal geschieden, wie Trump, und in dritter Ehe mit Jonathan Cain verheiratet, dem Keyboarder der Rockband Journey. Als sie 18 war, erzählt sie, habe Gott sie beauftragt, das Evangelium zu predigen. Das tut sie seither, und zwar erfolgreich. In ihrer eigenen Kirche, der City of Destiny Church in Florida, und in Megakirchen überall im Land, in Büchern, auf DVDs und in ihrer eigenen TV-Show, Paula White Today. Unter ihren Anhängern sind Evangelikale, charismatische Christen und Pfingstler. Immer wieder beschreibt sie in Interviews, wie sie vor 18 Jahren Donald Trump kennenlernte.
I got a phone call. He was watching Christian television and he called up and said, "Hey, you're fantastic."
Er habe eine ihrer Predigten im Fernsehen gesehen und sie spontan angerufen. "Du bist fantastisch", habe er gesagt. Das war der Beginn einer wunderbaren und äußerst lukrativen Freundschaft. White ist eine Vertreterin des Prosperity Gospel, des sogenannten Wohlstandsevangeliums. Nach dieser theologischen Auffassung sind Wohlstand, geschäftlicher Erfolg und Gesundheit sichtbare Zeichen für ein gottgefälliges Leben. Paula White wäre demnach von Gott auserwählt, Trump sowieso. White hat ein Millionenvermögen, eine Villa in Florida, eine Eigentumswohnung im New Yorker Trump Tower, ein Privatjet. Und sie kam in der Vergangenheit immer wieder mit der Steuerbehörde in Konflikt. Doch die recht junge evangelikale Wohlstandstheologie gilt unter traditionellen Evangelikalen als Ketzerei. Und auch Paula Whites schrille Rhetorik findet nicht bei jedem Anklang.
In the name of Jesus, we command all satanic pregnancies to miscarry right now.
Alle satanischen Schwangerschaften müssten in einer Fehlgeburt enden, wütete sie jüngst in einer Predigt und erklärte später, sie habe das als Metapher gemeint. Zwar dürfte die Ernennung von Paula White zur offiziellen Glaubensbeauftragten einige evangelikale Christen irritieren, sagt Religionswissenschaftler David Gushee. Aber
I don't think it will matter because what he's offering overall is what these white evangelicals want.
Ändern wird das meiner Meinung nach gar nichts, denn Trump gibt den weißen Evangelikalen, was sie wollen. Er verspricht eine christliche Vorherrschaft in Amerika anstelle von Glaubensvielfalt. Er beruft konservative Richter an den obersten Gerichtshof, die das Abtreibungsrecht schon bald abschaffen könnten. Er hat dieselben Feinde, teilt denselben antiliberalen Reflex. Das sind die großen politischen Ziele. Und da dringt nichts anderes durch.
Präsident und Prediger. Dieses Duo hat in den USA eine lange Tradition. So beriet der legendäre Erweckungsprediger Billy Graham als Seelsorger demokratische wie republikanische Präsidenten. Besonders nahe stand er Richard Nixon. Dennoch habe sich Graham in erster Linie als Amerikas Pastor positioniert, sagt Gushee, als Pastor für alle. Das sei anders im Fall von Paula White.
Somebody like Paula White is just simply a cheerleader. Theological, so to speak, cheerleader for a thoroughly corrupt president would have no.
Paula White sei eine theologische Cheerleaderin für einen zutiefst korrupten Präsidenten. Ihr Mangel an Unabhängigkeit sei offensichtlich.
She serves Trump, and the lack of independence is overwhelmingly clear.
Paula White macht daraus auch überhaupt keinen Hehl. So erklärte sie bei der Vorstellung ihres jüngsten Buches. Ihr Einsatz für den Präsidenten sei ein göttlicher Auftrag.
To say no to President Trump would be saying no to God, and I won't do that.
Ein Nein zu Trump wäre wie ein Nein zu Gott, also keine Option. Es sind Aussagen wie diese, die den Theologen David Gushee zu dem Schluss kommen lassen. Paula White ist das Symptom einer tieferen Krise, einer Krise der evangelikalen Christen, der Republikanischen Partei und der Demokratie in Amerika.
The Trumpification of Republican identity is parallel to the Paula Whiteification of Christian identity. They're both.
Die Trumpifizierung der Republikanischen Partei und die Paula-Whiteifizierung der christlichen Identität laufen parallel. Beides ist jeweils ein armseliger Ersatz für ehemals achtbare Traditionen. Ich habe großen Respekt vor den klassischen Evangelikalen und der klassischen Republikanischen Partei. Deren Niedergang begann lange vor Trump, hat sich aber unter Trump verschärft. Die Kultur des Widerspruchs ist kollabiert. Abweichende Meinungen werden nicht mehr geduldet. Und ins Rampenlicht treten theologische Spinner wie Paula White.
Theological wackos who are getting a public spotlight, including Paula White.
Theologische Cheerleaderin im Weißen Haus. Paula White berät den US-Präsidenten in Religionsfragen und Katja Ridderbusch berichtete.
Thank you.
Amerika ist ein frommes Land. Religion ist wichtig und das gilt ganz besonders für den sogenannten Bible Belt, den Bibelgürtel in den Südstaaten der USA, wo der evangelikale Protestantismus stark ist. Unser Reporter Peter Kaiser ist nach Hattiesburg gefahren, eine Stadt mit rund 46.000 Einwohnern im Bundesstaat Mississippi. Hier leben besonders viele Baptisten und Methodisten, doch gibt es auch große katholische Gemeinden. Wie wichtig die Religion im Alltagsleben ist, sieht man zum Beispiel im Coney Island Café, wo manche Gäste ihren Hotdog mit Jesus essen.
Meine Schwester sah einmal Aquarelle eines Künstlers, der hier lebt, öfter herkommt, und sie ging zu ihm und fragte, ob man das Gesicht unseres Vaters nicht in jenes Bild hineinzeichnen könnte, auf dem Jesus im Himmel ist. Jetzt hängt das Bild hier, ist Teil des Cafés. Und manche, die hier zum ersten Mal herkommen, wundern sich schon etwas.
Die 400. North Main Street in Hattiesburg im US-Bundesstaat Mississippi. Seit fast 100 Jahren, für Amerikaner eine kleine Ewigkeit, gibt es hier das Coney Island Café. Jeden Morgen um 9 Uhr öffnet es. Wer frühstücken kommt, bestellt Hotdogs, Hamburger und meist Billys Special Curly Fries, geringelte Pommes, die es nur hier so gibt. Und manchmal kommen die Leute auch nur, um einen Kaffee zu trinken und still die Bilder an den Wänden anzusehen, sagt B.J. Fokakis, der breitschultrige, noch recht junge Inhaber.
Mein Vater ist 2018 an fürchterlichem Krebs gestorben. Und eines der Bilder, die wir hier haben, ist jenes, dass mein Vater Jesus im Himmel zum ersten Mal sieht.
Die Aquarelle sind in blauen Tönen gehalten, oft ist Gold dabei, dazu Erdfarben. Vorrangiges Motiv ist ein gütig lächelnder Jesus.
Die Leute fragen nach, wer hat es gemalt? Ist es verkäuflich? Und ich sage dann, für mich und meine Schwester, für meine Familie ist es wichtig. Mein Vater war hier 35 Jahre lang und wir sind hier jeden Tag. Und ein wenig ist es so, er ist hier, durch das Bild.
Hattiesburg liegt im sogenannten Bible Belt, dem Bibelgürtel im Südosten der USA, sagt Wolfgang Streitbürger, der 3 Jahre hier lebte und nun deutscher Tourismusrepräsentant des US-Bundesstaates Mississippi ist.
Der Bibelgürtel hat den Ruf, besonders religiös zu sein, beziehungsweise dass das Leben in der Region sehr von der Religion geprägt ist. Normalerweise ist damit gemeint, dass die Baptisten dort das Sagen haben. Das ist ja die große dominante protestantische Glaubensrichtung dort, was in vielen Ecken bestimmt auch so ist. Aber es gibt natürlich viele, viele andere Kirchen und es ist heute längst nicht mehr so, dass alles nur baptistisch wäre.
This is the oldest business period in Hattiesburg.
Das ist das älteste Geschäftsgebäude in Hattiesburg, eine sehr religiöse Stadt. Die Katholiken hier sind sehr stark, was vielleicht auch daran liegt, dass während des Zweiten Weltkriegs hier viele Deutsche lebten. Die brachten natürlich auch ihre Religion mit.
Nicht nur hier bei B.J. Fokakis, auch anderswo im Bundesstaat Mississippi haben Cafés eine andere Bedeutung als etwa in Deutschland. Blake Brennan, der Geschäftsführer in Drago's Bar in der Hauptstadt Jackson, sagt:
Die Leute kommen, um zu essen, sich zu unterhalten und Sport zu schauen. Aber es hat schon ein wenig etwas von einer Art Alltagskirche. Die Leute kommen, weil sie kommen wollen.
Ein Café als religiöser Ort. Das beobachtet auch der Tourismusrepräsentant Wolfgang Streitbürger beim Coney Island Café in Hattiesburg.
Natürlich ist es erstmal nur ein Café, ein Treffpunkt, so wie andere Cafés auch, aber eben doch mit einer etwas längeren Geschichte. Und wenn man die Augen aufmacht und ein bisschen sich umguckt, dann sieht man eben diese Bilder an den Wänden hängen und die sind etwas Besonderes. In den Südstaaten spielt Religion doch noch eine große Rolle im Leben der Menschen. Es ist so, dass man am Sonntag in die Kirche geht oder wenn man jüdisch ist, am Freitag in die Synagoge geht. Es ist einfach so, man geht in seine Kirche zu seiner Glaubensgemeinschaft. Es ist ein Teil des Alltagslebens.
Aus Hattiesburg im US-Bundesstaat Mississippi war das Peter Kaiser für Tag für Tag. Und wie es im Coney Island Café aussieht, sehen Sie bei uns im Netz auf deutschlandfunk.de Tag für Tag. Der Kamakhya-Tempel im indischen Bundesstaat Assam ist eine der wichtigsten Pilgerstätten für Hindus. Sie verehren dort eine Göttin, ihre Geschlechtsorgane und sogar symbolisch ihr Menstruationsblut. Das ist bemerkenswert, denn in Indien erleben Millionen Frauen und Mädchen während der Monatsblutung erniedrigende Ausgrenzungen und Diskriminierungen. Daran ändert auch der Hindu-Tempel bisher nichts. Was es mit der menstruierenden Göttin auf sich hat, berichtet Bernd Muschborowska.
Im Kamakhya-Tempel in Assam wird die menstruierende Göttin Sati verehrt, die nach ihrem Tod als Parvati wiedergeboren wurde. Dutzende Hindu-Priester in tiefrote Roben gehüllt, die das Menstruationsblut symbolisieren sollen, beten die endlosen Mantras für die als Muttergöttin verehrte Parvati. Während die Menstruation in Indien noch immer als ein Tabuthema gilt, vor allem auf dem Land, und menstruierende Frauen vielfache Diskriminierungen und entwürdigende Ausgrenzung erfahren, wird das Menstruationsblut im Kamakhya-Tempel geradezu angebetet. Zahlreiche Skulpturen und Wandreliefs mit Darstellungen von Parvati sind mit roter Farbe übergossen.
Life cycle is ladies. That's why in the month of June.
Die Menstruation symbolisiere den Zyklus des Lebens, sagt Bhupesh Kumar Sharma, einer der Priester im Kamakhya-Tempel. Und dennoch findet er, Frauen, die menstruieren, sollten in dieser Zeit fernbleiben. So stehe es in den hinduistischen Schriften. Die Zeit der Menstruation sei eine unreine Zeit. Wenn die Göttin Parvati ihre Menstruation habe, einmal im Jahr, im Juni, bleibe der Kamakhya-Tempel geschlossen. Viele Besucherinnen nehmen diese Regel, die in den meisten Hindu-Tempeln des Landes gilt, als Selbstverständlichkeit hin. Auch meine Mutter und meine Großmutter sind während ihrer monatlichen Blutung nicht in den Tempel gegangen. Ich mache das genauso. Parvati verkörpert in der vedischen Mythologie die mütterliche, gütige und sanftmütige, hingebungsvolle Ehefrau. Zusammen mit ihrem Mann Shiva und ihrem Sohn Ganesha bildete sie das perfekte Vorbild für eine ideale Hindu-Familie. Der Kamakhya-Tempel am Rande von Guwahati, der Hauptstadt des nordöstlichen Bundesstaates Assam, ist eine bedeutende Pilgerstätte für Hindus aus dem ganzen Land. Zehntausende kämen täglich, sagt Priester Bhupesh Kumar Sharma. 10 bis 15.000 an normalen Tagen. An Feiertagen sind es mindestens 25.000. Beim Ambuchai Mela Festival kamen im letzten Jahr 2 Millionen Menschen. Dies sei ein ganz besonderer Ort für die Hindus, meint auch Sunita Chankakati, die Vorsitzende der Kommission zum Schutz von Frauen und Kindern in Assam. Im Kamakhya-Tempel werde das weibliche Geschlechtsorgan, auch Yoni genannt, verehrt, ganz besonders von Hindus, die der Tantra-Tradition folgten.
Parvati's father was a king. His name, the king's name was Daksha.
Parvatis Vater war ein König, Daksha sein Name. Er mochte Shiva nicht, denn der war ein grober, wilder Geselle, ein wahrer Bad Boy. Und Daksha machte sich immer über Shiva lustig. Parvati stürzte sich deshalb ins Feuer und starb. Shiva war wütend und trug den Leichnam seiner Frau durchs ganze Land. Und überall, wo ein Körperteil von Parvati auf den Boden fiel, ist heute ein Pilgerort. An der Stelle, wo der Kamakhya-Tempel steht, fiel die Vagina von Parvati auf den Boden.
In Kamakhya, in this place was originally called Kamrup. So here, her vagina dropped.
Tief unter dem Tempel liegt die Stelle. Besucher müssen eine schmale, steile Treppe hinuntergehen und sich in der Dunkelheit an der feuchten Wand entlangtasten. Unten wird eine steinerne Vagina angebetet und mit Blumen geschmückt. Jeder Besucher darf einmal das heilige Wasser berühren, das die Vagina der Göttin umspült. Durch die Meditation zu Ehren der Göttin Parvati könne man leidenschaftliches Verlangen kontrollieren und zugleich Glück empfinden, erklärt Priester Bhupesh Kumar Sharma. Eine junge Frau, die nach eigenen Angaben regelmäßig zum Kamakhya-Tempel kommt, bestätigt diese Erfahrung. Ich komme jeden Monat hierher. Mein Mann und ich haben hier geheiratet. Hier verschwindet alle negative Energie und positive Energie entsteht. Frauen in Indien werden wegen der Menstruation häufig ausgegrenzt und diskriminiert, ganz besonders auf dem Land. Schätzungsweise 23 Millionen Mädchen hörten mit dem Schulbesuch auf, sobald sie ihre erste Menstruation bekämen, berichtete das indische Fernsehen. Viele Schulen hätten gar keine angemessenen Toilettenräume und Sanitärartikel wie Monatsbinden oder Tampons seien oft überhaupt nicht verfügbar. Menstruation gelte als etwas Schmutziges, hieß es. Viele Mädchen würden nicht mal mit ihrer Mutter oder einem Arzt darüber sprechen. Anfang Februar gab es in den indischen Medien einen Aufschrei der Empörung, als bekannt wurde, dass in einer Schule im westindischen Bundesstaat Gujarat mehr als 60 Schülerinnen gezwungen wurden, ihre Höschen auszuziehen, um zu beweisen, dass sie nicht gerade ihre Menstruation hatten. In der Schule, die von einer Hindu-Sekte geführt wurde, dürfen Mädchen und junge Frauen während ihrer Menstruation nicht im Speisesaal essen und müssen im Unterricht in der hintersten Reihe sitzen. Zahlreiche Frauenorganisationen versuchen, die im ganzen Land verbreitete Diskriminierung wegen der Menstruation zu beenden. Die BBC veröffentlichte kürzlich ein Aufklärungsvideo, das jungen Mädchen den natürlichen Umgang mit dem tabuisierten Phänomen Menstruation nahebringen soll.
I started working on menstruation because of my own experience of facing the taboo.
Adita Gupta, die Initiatorin einer Aufklärungskampagne, beschreibt darin, dass sie, als sie jung war, kaum Zugang zu Hygieneartikeln hatte, obwohl sie aus einer gebildeten Familie stammte, die genug Geld dafür gehabt habe. Doch schon der Kauf solcher Artikel wie Monatsbinden sei mit Schamgefühl besetzt gewesen.
Even buying of sanitary napkins were considered shameful.
Eine Reportage aus Indien von Bernd Musch-Borowska. Und das war Tag für Tag in dieser Woche. Die Redaktion heute hatte Andreas Mein. Am Montag zur gewohnten Zeit um 9.35 Uhr hören Sie uns wieder. In der Zwischenzeit finden Sie unsere Sendungen und Beiträge auch im Netz auf deutschlandfunk.de Tag für Tag oder in unserer kostenlosen DLF-Audiothek-App. Bis jetzt am Mikrofon war Monika Dittrich. Vielen Dank fürs Zuhören.